Für alle, die gekommen sind, Gott möge uns segnen. Heute geht es um Verwandlung. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach du aus mir etwas. Ist manchmal erstaunlich, was so ein Töpfer aus ein bisschen Lehm, Ton oder was es auch immer ist, machen kann. Und das ist der liebe Gott. Der liebe Gott kann aus nichts was Großartiges machen. Ich bin von meinem Gott begeistert. Wenn ich so die Natur angucke, was wird, wenn der Winter da ist, da ist alles kahl, nackt und fahl, und dann plötzlich so über Nacht wird alles grün und blüht, und dann hängen Äpfel, Birnen, Trauben, und da hängt alles einfach runter. So, ich bin Gott dankbar für das, was er tut. Aus nichts macht Gott etwas. Herzlich eingeladen zu den nächsten Veranstaltungen und Gottesdienste hier im Haus. Ich möchte dich ganz herzlich einladen für Freitag. Gutes Leben kommt nicht von ungefähr. Es kostet was. Wer gutes Leben haben möchte, gesundes Leben haben möchte, fröhliches Leben haben möchte, der muss was investieren. Wo nichts investiert wird, da springt auch nichts raus. So, wir müssen etwas tun. Was ist das? Da wollen wir drüber nachdenken. Am Samstag werden wir nachdenken über innere Verletzungen, wie Gott Menschen heilt. Und wir müssen zuerst mal heil werden, bevor wir auf andere Menschen losgehen. Anderen Menschen dienen, mit anderen Menschen reden, für andere Menschen beten oder was auch immer ist. Zuerst muss bei mir was passieren und dann kann ich weiter dienen. Und dann Sonntag, so Gott will, und wir leben. Was macht uns Gott ähnlich? Zuerst mal müssen wir wissen, was Gott ist. Und was macht uns Gott ähnlich? Darüber wollen wir nachdenken. Also Gott möge uns segnen, diese ganze Woche, die vor uns liegt. Wir wollen das Beste daraus machen. Die Zeit auskaufen, es ist eine gute Zeit, friedliche Zeit. Wir wissen gar nicht, was noch so alles auf uns zukommt. Vielleicht stehen wir gerade vor dem vierten Weltkrieg und wir wiegen uns in Sicherheit. Mühe kann nichts passieren. Die Amerikaner verlegen jetzt die Bomber hier nach Deutschland. Also für was brauchen sie B-52-Bomber? Die planen was. Da wird was zusammengebraut. Die Krise, Ukraine und was so alles so nacheinander passiert. Also wach auf. Christen, wacht auf. Und wenn wir dran sehen, was so noch politisch, geistlich und geistig um uns herum passiert, das ist sehr, sehr, sehr kritisch. Also da braut sich alles zusammen. Und jetzt, wenn die in Brüssel sind, jetzt beraten sie gerade für Einführung einer europäischen Polizei. Verstehst du, also nicht nur, dass jedes Land seine Polizei hat und soll aufpassen, sondern sogar Polizei europaweit. So, wenn Aufstände kommen, Unruhen kommen, Spannungen kommen, dass sie sofort eingreifen können. Deutschland wacht auf. Das ist also, was ich sagen möchte. Und wer weiß, wie lange wir uns in Freiheit versammeln können, frei reden können, frei schreiben können, frei beten können, ungehindert. Du hast die Freiheit jetzt und du hast die Wahl. So, Gott möge dich segnen. Verwandlungswunder. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und wir wollen darüber uns Gedanken machen, wie bringt es der Herr fertig, dass aus dem steinernen Herz ein fleischendes Herz wird. Aus den verlorenen Menschen, aus dem Sünder ein Heiliger wird. Wie geht das zu? Was muss man da essen? Was muss man da lernen? Was muss man einüben, damit ich das werde? Eigentlich alles auf dieser Welt ist Transformation oder Metamorphose, sagt man das in der Biologie, also Umwandlung. Die ganze Natur ist auf Umwandlung, Metamorphose angelegt. Die ganze Natur. Ich habe so einen Froschteich bei mir im Garten und jetzt ist es noch nicht so weit, aber letztes Jahr im Sommer, da quakt es dann mittendrin, verstehst du, ich habe nicht nur die Vögel, die singen, sondern auch Frösche, die quaken. Und ich möchte vielleicht heute ein Stück weit Froschpredigt halten. Eine Froschpredigt. Überleg mal, so diese Kaulquappen, wie aus diesen kleinen Kaulquappen tausendfach plötzlich Frösche werden. Die einen leben im Wasser und die anderen sind nachher draußen auf dem festen Land. Die Natur ist so stark von Umwandlung. So auch wir Christen. Wir leben jetzt noch auf dieser Erde und plötzlich sind wir im Himmel. Aber das alles tragen wir in uns. So eine Kaulquappe trägt das ganze Leben in sich. Eine Raupe wird Schmetterling. Verstehst du? Und das trägt das ganze Leben in sich. Und es ist das gleiche Wesen. Die gleiche Kreatur. Und so auch der Mensch. Der gleiche Mensch, so wie du bist. Bloß plötzlich bist du was ganz was anderes. Geist und Leben. Jetzt bist du Fleisch und Leben. So, totale Veränderung. Pflanzen passen sich an und haben diese Metamorphose, dass plötzlich so aus einem Keimling wird ein ganzer Baum, Strauch oder was auch immer ist, was in diesem Wesen, in dieser Natur ist. So, die Raupe, die verpuppt sich. Das beobachten wir millionenfach in dieser Welt. Und ich denke nur an diese Kaulquappen. Ich habe als Junge sehr gerne so am Wasser gespielt und beobachtet, wie dann aus diesen kleinen Wesen plötzlich Frösche werden. Das habe ich nie verstanden. Meine Mutter hat gesagt, diese Kaulquappen werden eines Tages Frösche. Du musst nur Geduld haben. Und so auch du. In jedem Tümpel erleben millionenfach, wie von der Kaulquappe ein Frosch wird. Wie passiert das? Und ich möchte diesen Vorgang auf Menschen übertragen. Wir sind Einzeller eigentlich von der Biologie her. Und trotzdem entwickeln wir uns dann so mit 5 Finger und 2 Händen und 2 Beinen und was weiß ich, mit einem Herzen. Wie ist das alles? Diese gewaltige Veränderungen. Und bei der Metamorphose ist etwas ganz Wichtiges, ganz besonders bei diesen Kaulquappen. Und ich denke, das ist ein ganz tolles Bild auf uns Christen, auf uns Gläubige, auf die Jesus lieben und die an eine Entrückung glauben. Wir werden überkleidet. Wir bekommen eine ganz neue Natur, ein ganz neues Wesen. Diese Larve liegt da unten und das im Wasser und lebt von dem gelösten Sauerstoff des Wassers, hat keine Kiemen, aber die hat Kiemen. Die sind nur verdeckt, verwachsen. Und dann wird so ein kleiner Lurch und der atmet plötzlich und kommt aus dem Wasser raus und muss jetzt Sauerstoff aus der Luft atmen. Und so sind wir Menschen. Zuerst einmal ganz natürlicher Art und Weise, ganz irdische Art und Weise. Dann wird die Lunge entwickelt, dann öffnet sich etwas. Und das ist gewaltige Umstellung. Die Kiemen ist ein ganz gewaltiger Vorgang, was Gott in so eine Natur, in eine kleine Schöpfung hineingelegt hat. Und so eine kleine Kaulquappe, geh mal da zum Tümpel irgendwo in deiner Nähe, wenn du einen hast. Und schau zu, wie das sich alles so entwickelt in kleinen Dingen. Die Kiemen sind innenliegend und dann ist verwachsen und plötzlich wird freigesetzt und dann fängt an der Frosch zu atmen. Und da weißt du, was du da aufbläst noch. Was er noch alles so machen kann. Wie er sich noch entwickeln kann. So. Werden diese Kiemen rückentwickelt, was eigentlich in der Natur drin ist. Du hast schon alles eigentlich mit der Geburt, mit der Zeugung, mit der Wiedergeburt hast du von dem lieben Gott alles bekommen, was du brauchst. Aber jetzt zuerst lebst du aus dem Wasser, dieser Kaulquappe lebt von Pflanzen im Wasser und jetzt aber Frosch ist, also der Fleisch frisst, also lebendiges Fleisch, fängt Fliegen, Mücken, Ameisen und was auch so immer ist. Plötzlich da muss das ganze der Magen, Gebiss, alles muss umgebaut werden. Und das passiert in dieser Metamorphose, in dieser Umwandlung auch bei uns Christen. Übertragt es einmal, denkt drüber nach. Diese ganze Veränderung. Jesus auf dem Berg der Verklärung, wenn ich dran denke, plötzlich erleuchtete heller als 1000 Sonnen. Und die Jünger waren begeistert. Petrus war begeistert. Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich 3 Hütten bauen. Das, was Jesus und Moses und Elia geworden sind, das werden wir auch eines Tages. Das ist so ein Vorgeschmack gewesen für die Jünger. Du wirst auch verwandelt und plötzlich wirst du auch strahlen und du wirst einen anderen Körper haben. Zwar diesen Körper, aber dieser Körper wird total anders sein. Ohne Krankheit, ohne Anfälle und Angriffe und Anfechtung. Ich bin begeistert. Ich werde einen Körper haben, ich werde so klatschen und dann bin ich weg. Und wenn ich wieder runterkomme, werde ich wieder runterkommen. Also einen flexiblen Körper. Wo der Geist Gottes wirkt, da werden unsere sterblichen Leiber lebendig. Weißt du, und das ist sowas Schönes zu erleben, wie Stück für Stück, Tag für Tag Gott uns verändert. Ich warte nicht auf den Tag der Entrückung. Das ist zu spät. Wenn die Entrückung kommt, ist schon alles passiert. Wir müssen jetzt schon entrückt werden, bevor wir entrückt werden. Jetzt schon versetzt an himmlische Örter. Jetzt müssen wir schon unsere Wurzeln bei dem lieben Gott zu Hause am Thron Gottes haben. Jetzt müssen wir im Geist wandeln. Unser Wandel ist im Himmel. Was ich hier, das lebe nur noch nach, das ist mein Schweif. Hier unten. Eigentlich lebe ich im Geist, in der Vision, in der Vorstellung, in meiner Fantasie. Ja, ich, in meinem Inneren, mit meiner Seele lebe ich ganz woanders. Ich bin nicht mehr hier auf diesem Planeten Erde. Es klingt vielleicht komisch und sagt, du bist verrückt, man tut es. Aber nein, unser Wandel ist im Himmel. Steht in der Bibel so. Wir leben in einer ganz anderen Region, nicht mehr hier. Und so wie die Kaulquappe, wenn du es dir sagen würdest, du, hör mal, du wirst ein Frosch sein mit 4 Beinen, du wirst hüpfen und du wirst Fleisch fressen oder lebendiges Fleisch essen und nicht mehr dieses Kraut, das was da im Wasser unten ist irgendwo. Und du wirst ganz anders atmen, du wirst nicht mehr das Wasser und Sauerstoff umwandeln, nein, du wirst es Luft einatmen, im Geist leben. Du sagst, da würde so Kaulquappe sagen, du bist verrückt, Frosch. Oder die Raupe. Wenn ich der Raupe erzählen würde und sagen, du hör mal, Raupe, Eines Tages wirst du fliegen, wirst du breite Flügel haben und du wirst von Blume zu Blume gehen und nicht mehr auf Kohl da rumkrabbeln. Wenn ich das erzählen würde, die würden sagen, du spinnst. Du bist verrückt, bist nicht mehr normal. Und deshalb, wenn man heute ungläubigen Menschen erzählt, wir werden eines Tages total anders sein, wie das, was Gott aus uns wollte. Und der Teufel hat ganz genau gewusst, als er die Eva versuchte, ihr werdet sein wie Gott. Der wusste ganz genau, dass Gott das in uns angelegt hat. Wir haben die Anlagen für das ewige Leben, für das herrliche Leben, für das himmlische Leben. Wir haben alle Anlagen in uns, dass wir nicht nur Sünder sind. Hier sind wir Raupen oder Kaulquappen. Aber eines Tages werden wir Heilige sein. Und wir haben diese Veranlagung in uns bereits drin. Du musst nur umgestellt werden, geistlich gesprochen. Deine Atmung muss umgestellt werden. Deine Verdauung. Dein Sehen. Weißt du, so eine Kaulquappe, die sieht im Wasser. Und im Wasser brauchst du andere Augen als draußen in der Luft, in der Natur. Und deshalb auch dieser Frosch, auch wenn aus der Kaulquappe ein Frosch wird, müssen die Augen ganz anders sehen. Da muss alles umgestellt werden. Und das muss jetzt schon anfangen. So ein Frosch, unser Kaulquappe, wenn diese Kaulquappe aus dem Wasser rauskommt, hat ganz anderen Lebensstil. Und das fängt jetzt schon an, unser Lebensstil. Das ist total anders. Wir werden schon am Wasser bleiben. Aber wir werden einen ganz anderen Lebensstil haben. Die Kiemen, unsere Rückbildung der Kiemen passiert. Da werden die Gaben erweckt. Und die werden jetzt schon erweckt. Die Fähigkeiten, dass ich über mich selbst hinauswachse. Das ist das Wunder der Verwandlung. Dass ich nicht mehr wie gewöhnlich bin, sondern dass ich ein ungewöhnliches Leben lebe. Zwar in meinem Bereich. Die anderen verzagen, die anderen stecken den Kopf in den Sand, die anderen hängen sich auf, erschießen sich oder fliehen und werden süchtig. Ich kann sagen, oh, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mit Gott werden wir die Sache schon irgendwie managen. Ich werde es noch schaffen mit Gottes Hilfe. Und du wirst es schaffen mit Gottes Hilfe. Denn du hast alle Veranlagung in dir, über dich selbst hinauszuwachsen. Vielleicht sogar durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. So. Und Gott ist derjenige, der uns Kraft und Stärke gibt, dass wir das Leben gestalten können. Und das neue Leben beginnt jetzt und hier und heute schon bereits in uns. Wir tragen das neue Leben in uns. Oder wenn du so einem Embryo erzählen würdest, hör mal, eines Tages wirst du singen, eines Tages wirst du laufen, eines Tages wirst du predigen, eines Tages wirst du arbeiten, eines Tages wirst du das. Mutti, du spinnst. Verstehst? Ja. Aber das passiert milliardenfach. Das Kind weiß nichts, was draußen passiert. Und genau so ist es. Wir sind in einer Hülle. Wir sehen das alles noch nicht, was da kommt. Wenn Gott uns die Augen öffnen würde, was alles auf uns wartet, was uns erwartet, wir würden hüpfen. Wir wären nicht mehr zu bremsen. Wir wären begeistert und wir würden sagen, hör mal, lieber Gott, kannst du ein bisschen schneller machen. Das geht mir zu langsam, von Kaulquappe zum Frosch oder von Raupe zum Schmetterling. Aber weißt du, was mit so einer Raupe passiert? Das muss sich verpuppen in einem Kokon und ganz still hängen. Da hängst den ganzen Tag, einige Tage sogar. Und dann kommen so böse Vögel. Aber Gott hat schon vorgesorgt, dass die bösen Vögel dich nicht fressen. Weißt du, da wirst du plötzlich eine gelbe Soße um dich herum haben. Die gelbe Soße ist dazu da, um die Vögel zu vertreiben. Denn die denken, wenn es gelb ist, ist es giftig. So, und du wirst für den Teufel giftig sein, der dich fressen möchte. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen möchte. Aber wir erleben in diesem Verwandlungsprozess bereits. Wir sind drin. Vollkommen drin. Und jetzt mit der Speise. Wenn du wirklich das, was anders werden willst, du musst jetzt schon dich angewöhnen, andere Speise. Nicht nur so Leckerle. Verstehst du? Oder Süßigkeiten, das macht deine Zähne kaputt. Du brauchst feste Speise. Zuerst Milch, ganz klar. Und Paulus sagt also, als ihr klein wart und jung wart, habe ich euch Milch zu trinken gegeben. Weißt du, Milch ist für die Anfänger, ABC des Glaubens. Buße, Bekehrung, Taufe und sonst vielleicht Geistestaufe noch höchstens. Aber du brauchst feste Speise, die Heiligung, in Christus sein, in Christus gegründet sein, nach oben schauen. Sorgenfrei leben, Gott alles abgeben lernen, andere Gewohnheiten zu entwickeln. Wenn wir nichts tun, wird nichts passieren. Es muss jetzt schon was passieren, damit aus der Kaulquappe ein Frosch wird. Aus der Raupe ein Schmetterling wird. Wir haben in der Vergangenheit letzten paar Wochen oder letzten paar Tage gute Themen gehabt. Wie finde ich die Wahrheit? Wenn du die Wahrheit entdeckt hast, was erkannt hast, dann kannst du das verwirklichen. Und was du einmal gelernt hast, das kannst du immer. Denk nur ans Radfahren. Bist einmal aufs Rad gestiegen, ein paar Mal umgefallen und gestürzt, aber du kannst Rad fahren oder schwimmen. Was du einmal kannst, und das ist genauso im Geistlichen, was du einmal kannst, du kannst beten und Gott hat dich gehört und wenn du diese Verbindung mal hast, dann steht die. So. Wie finde ich die Wahrheit? Viele denken nur mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Denken ist ganz was anderes, als nur sich was vorstellen, was sich einbilden, was sich einreden. Denken ist total was anderes. Sie denken, dass sie denken. Verstehst du? Sie denken, aber sie denken nur mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Sie denken. So viele denken irgendwas zusammen, aber nicht mit dem Herzen. Sie denken nur im Kopf, im Verstand. Darum verstehen sie auch nichts, weil sie nur mit dem Kopf denken. Sie denken, dass sie denken. Und dann erzählen sie, ich habe es gedacht, ich habe mal diese Gedanken bewegt. Es ist ein einseitiges Denken. Wir müssen von diesem einseitigen Denken wegkommen, dass ich nur denke, dass ich denke. Die Bibel sagt, dass unser irdisches Denken ein nichtiges Denken ist. Die Kaulquappe, wo ist die nächste Pflanze, die nächste Blume? Weißt du, so ein Frosch nachher, wenn es draußen auf dem Wasser ist, dann jagt es, dann wartet es ganz still, bis da eine Fliege vorbeifliegt. Bis da was passiert, bis da was sich bewegt. So, unser irdisches Denken ist verfinstert nach der Bibel. Wir sind im Wasser drin. Wir sind in einem ganz anderen Element. Du musst aus diesem irdischen Element rauskommen, dich davon befreien, von diesem Materialismus, von dem, was du siehst. Du brauchst andere Augen. Deine Augen müssen geöffnet werden, klar werden. Wahres Denken passiert im Herzen. Denn in der Bibel heißt es, so du mit dem Herzen glaubst und den Mund bekennst. Deine Gedanken werden nicht vom Kopf beeinflusst, oder dein Leben nicht von deinem Denken beeinflusst, sondern das, was das Herz sagt. Und deshalb, die meisten vergessen das Herz beim Leben. Die denken nur mit dem Kopf. Kopfgedanken beeinflussen den Menschen nicht, wenn es nicht vom Herzen kommt. Und das, was aus dem Herzen rauskommt, das ist, was den Menschen verunreinigt oder heiligt. Beides miteinander. Beides. Erst wenn das versteinerte Herz entfernt wurde und wir ein fleischendes Herz haben, dass wir von der Kaulquappe zum Frosch verwandelt wurden. Verstehst? Dann haben wir plötzlich ganz andere innere Organe. Unser Blut läuft anders, unsere Lunge arbeitet anders. Dieses neue Herz mit einem Steinherzen kann uns der Heilige Geist nicht gebrauchen. Wir werden verändert. Und Jesus hat das erste Wunder getan in Kana, Johannes Kapitel 2, das erste Wunder getan, dass es, wo Wasser in Wein verwandelt wurde. Bei diesem Wunder bleibe ich heute. Und ich will euch sagen, wie Jesus uns verwandelt und zeigen, wie er mich verwandelt hat und was er bei mir getan hat, vom Minus zum Plus. So, der Herr Jesus verwandelt uns erst, wenn wir am Ende sind mit uns. Uns geht der Wein aus. Ich will diese Geschichte nur ein bisschen wiederholen, nachlesen kannst du selber in der Bibel nachher. Weißt du, es geht, wenn es nichts mehr geht, da beginnt die Verwandlung, wenn es nichts mehr läuft. Du betest, du kämpfst, du arbeitest, springt nichts mehr raus. Weißt du, wenn wir nicht in einem Zugzwang stehen, passiert nichts. Weißt du, wenn die Zugvögel losmarschieren und losfliegen, wenn das Futter nicht mehr da ist, wenn Engpässe kommen, da beginnen die Zugvögel sich aufzumachen und suchen jetzt, wir fliegen jetzt weiter, wo mehr Futter ist. Und genauso ist es. Gott lässt Engpässe in unserem Leben passieren. Danke Gott für deine Engpässe. Es ist komisch, was ich sage, aber fang an, Gott zu danken für die Engpässe. Denn das ist, wo dich verändert, wo dich woanders hinbringt, dir neue Ideen gibt. Alle Dinge wurden erfunden und entdeckt immer in Notzeiten. Hat man sich Gedanken gemacht, wie könnten wir überleben? Und es geht um Überleben bei der Kaulquappe zum Frosch. Das ist der Weg des Überlebens. Die Zugvögel brechen auf und so. Auch hier. Weißt du, wenn die Wein in Hülle und Fülle damals gehabt hätten, da wäre Maria nie zu Jesus gegangen. Meister, ihnen geht der Wein aus. Du kennst ja diese Geschichte. Dann hätte auch Jesus nie ein Wunder vollbracht, weil wäre es nicht nötig gewesen. Gott vollbringt erst Wunder, wenn nichts mehr läuft. Wenn das Wasser ausgeht, der Wein ausgeht, Brot ausgeht, Fische ausgehen, da beginnt das Wunder der Verwandlung. Eine Hochzeit, eigentlich ein schönes Fest. Zwei Menschen heiraten, verlieben sich, planen ihre Zukunft und plötzlich geht der Wein aus, geht der Optimismus aus, geht die Freude aus, geht die Begeisterung aus, geht die Liebe aus. Geheiratet wird zu allen Zeiten. Also ich bin erstaunt, manchmal sogar in den Kriegszeiten, da muss der Mann an die Front und da wird noch schnell geheiratet. Es wurde immer geheiratet. In Diktaturen, in Hungerszeiten, Notzeiten. Es wurde immer geheiratet. Und auch hier in dieser Geschichte am dritten Tag in Kana, dieses Wunder, wo wir sehen hier, weißt du, es fing alles so gut an, aber das Leben ist nicht rosig. Auch wenn wir manchmal denken, es wäre so rosig alles. Weißt du, da passieren Dinge, plötzlich kommt irgendetwas, was wir gar nicht geplant haben. Egal was. Hochzeit ist eine der schönsten Erfindungen Gottes. Gott, jemand hat zwei Rabbiner unterhalten sich und dann fragte eine Rabbiner den anderen, was hat der liebe Gott am achten Tag gemacht? Und dann sagte eine Rabbiner, ich glaube, ja, am achten Tag war er damit beschäftigt, die Pärchen zusammenzubringen. Das ist, was der liebe Gott am achten Tag gemacht hat. So, Gott bringt Menschen zusammen. Trotz allem, auch wenn noch so viel Lieblosigkeit in dieser Welt ist. Und das ist, was Gott, wie Gott sein Reich baut, durch die Gemeinde. Gott bringt Menschen zusammen. Gott bringt Menschen zusammen. Die Welt mag ungläubig sein, antichristlich sein, gottlos sein, wie auch immer, islamisch oder was, terroristisch oder gewaltsam. Gott bringt Menschen trotzdem zusammen. Und die finden zusammen. Und du bist trotzdem hier. Lob und Dank. Und ich danke Gott. Du bist Gott mehr wert als die Spatzen und die Lilie im Tale. In Kana hier, da drohen diese Hochzeitsträume zu platzen. Plötzlich, die anderen haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber die Maria muss so eine aufmerksame Frau gewesen sein. Du, der Wein geht ihnen aus. Du siehst, dass sie schon es wird schon wenig serviert. Und da wird vielleicht verdünnt sogar noch der Wein. Was auch immer ist. Ich weiß nicht, wie kam diese Frau drauf? Der Wein erfreut das Menschenherzen. Psalm 104, Vers 15. Der Wein geht ihnen aus. Da wird nicht mehr gesungen, gejodelt und fröhlich der Nachmittag oder Abend gestaltet. Der Wein droht ihnen aus. Wie peinlich auf einer orientalischen Hochzeit. Weißt du, wo Gastfreundschaft alles ist? Plötzlich geht der Wein aus. Stell dir mal vor, das wäre deine Hochzeit. Und plötzlich stagniert alles vorbei. So, es sind so viele gekommen und so weiter. Und jetzt geht der Wein aus, fest versandet irgendwie, verläuft. Und orientalische Hochzeiten, die sind nicht nur, dass nur die Familie engster Kreis ist. Nein, da geben sie alles, da machen sie sogar Schulden, damit sie die Hochzeit richtig gestalten. Und da kommt das ganze Dorf, die ganze Ortschaft, sogar Nachbarschaft dazu. Das ist Rummel. Als ich in Israel mal war, und da war ich auf dem Kibbutz, ich glaube Gotthard war dabei, dann kommt der Rabbi und sagt, möchte nicht runterkommen, wir haben unten Hochzeit. Und es waren fast an 400 Leute bei der Hochzeit unten. Dann sage ich, aber wir sind gar nicht vorbereitet. Sagt, das ist kein Problem, jeder gibt ein bisschen was und dann, das wird schon fein werden, die Sache. Und die sind drauf gefasst. Dann sagte der Oberrabbiner, hat mal Hochzeit gegeben, er hat über 10.000 Leute gehabt, als seine Tochter geheiratet hat. Verstehst du, das sind orientalische Hochzeiten. Und plötzlich geht der Wein aus. Plötzlich geht der Wein aus. So, die Hochstimmung ist vorbei, plötzlich kommen Zweifel. Plötzlich, weißt du, und das ist genau, plötzlich fangen dann Leute zu fragen, passen die zwei überhaupt zusammen? Du kannst vorstellen, was so alles so auftaucht, dass der Wein ausgeht. Die beiden Familien, die sind so rund verschieden. Oder da taucht der Ex-Freund auf. Oder irgendwie die Freundin, dass da ein Gerede verbreitet und so weiter, was ein Gerücht in die Welt setzt. Weißt du, plötzlich geht der Wein aus durch irgendwelche Missgeschicke, was nicht sein darf. Da wird etwas aufgedeckt. Oder dass man plötzlich von Freundinnen hört, ihre Ehe ist kaputt und deren Ehe ist kaputt und deren Ehe ist kaputt. Und dann, ja, wie wird es mit meiner Ehe werden? Verstehst? Plötzlich geht die Freude aus. Sie haben keinen Wein. Die Stimmung ist vorbei. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn habe ich eine Hochzeit. Die Leute sind heute noch immer beieinander und ich habe mit denen gebetet. Da kommt der Bräutigam und sagt, du, am Hochzeitstag, alles bereit, die Braut macht sie gerade fertig. Dann kommt der Bruder Matthäus, ich habe den Eindruck, ich sollte nicht heiraten. Ich bin für die Ehe nicht geschaffen. Verstehst? Da kommen solche Gedanken. Am Hochzeitstag. Da kriegt er Bammel, während die Braut sich fertig macht. Sie haben keinen Wein. Die Freude ist nicht mehr da. Das Fest verwässert. Und geht alles scheinbar den Bach runter. Und das sind unsere Situationen tagtäglich, was wir erleben in unserem praktischen Leben. Da kommen Zweifel auf, Angst, dass wir scheitern, Sorge. Schaffen wir das? Bin ich der Sache gewachsen überhaupt? Wie der junge Mann gesagt hat. Bin ich der Sache überhaupt gewachsen? Ich weiß, wir sind dem Leben gar nicht gewachsen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir überhaupt nicht gewachsen. Aber wenn wir das mal drauf zugehen, mal anfangen, dann plötzlich kannst du Vater und Mutter sein. Das ist gar nicht mal so schwer. Weißt du, mit Gottes Hilfe, mit deiner Familie, deiner Verwandtschaft, deinen Freunden schaffst du. Aber am Anfang hast du Angst. Schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Der Wein geht ihnen aus. Irgendwie hat einer falsch kalkuliert hier. Oder es sind mehr Leute gekommen als gewohnt oder bestellt. Plötzlich, da sind statt 400 vielleicht 600 gekommen in eine orientalische Hochzeit. Also, die Panne ist irgendwie passiert. Und ich möchte mit Gottes Hilfe dir zeigen, wie löst man die Pannen heute? Unsere heutigen Pannen. Wir werden nicht so viele Gäste haben, dass wir 400 Weingläser ausschenken müssen und das fünfmal hintereinander. Weißt du jetzt, aber es sind Pannen da. Und der Herr Jesus ist für die Pannen da. Gut, dass der auf der Hochzeit war. Schau mal vor, Jesus wäre nicht dort gewesen. Und Maria hat es nicht gemerkt. Gott ist an uns interessiert als Nothelfer in Notsituationen. Und so eine Hochzeit sollte ein perfekter Tag sein, sollte alles schön sein. Sollen wir in Erinnerung behalten, noch nach 50 Jahren. Wie lange seid ihr verheiratet? 48, also bald soweit. Verstehst du? Und weißt du, man sollte das in lange Erinnerung behalten. Die Sonne soll lange scheinen. Die Gäste sollen gut gelaunt nach Hause gehen. Das war ein tolles Fest. Alles so aufwendig vorbereitet und plötzlich das Wesentliche, was Freude gibt, geht aus. Da ist nichts mehr Spontanes mehr da, nichts mehr, was begeistert und beginnt alles zu kippen. Geschwister, und genau da ist Jesus gekommen. Deshalb ist gut, dass wir ihn dabei haben. Und wir sollen immer wieder kontrollieren, wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Auch als Nothelfer. Also das fünfte Rad am Wagen. Wir sollen immer kontrollieren. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Panne, mein Reifen, nachts 1 Uhr unterwegs, da geht plötzlich Luft aus und ich habe eine Panne. Kein Problem, ich habe hinten da Reserverad. Gehe zum Reserverad, montiere es auf und merke, da ist gar keine Luft drin. Verstehst du, ich habe nie nachgeguckt, ob da Luft drin ist. Mich nie interessiert für die Luft im Reserverad. Und jetzt hänge ich da, auf freier Strecke, nachts. Kein Pannendienst, nichts, keine Handy. Zu der Zeit gab es noch keine Handys als solches. Mobilfunk heißt es auf international. So, und jetzt hängst du mittendrin, hast nicht kontrolliert. Und deshalb, Pannen passieren, aber du solltest immer gucken, funktioniert die Verbindung? Ist die Verbindung zwischen mir und Jesus noch da? Habe ich einen guten Draht zum Himmel? Auch wenn ich nicht sofort erhört werde. Maria ist nicht sofort erhört worden. Stell mal vor, was der Heiland der Maria sagt. Da müssen die Katholiken ja blass und bleich werden. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Das war Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Verstehst? Das war hartes Wort an die Maria. Und die Maria ist stille geblieben und geworden. Und sie hat sich nicht aufgeregt. Sie sagt, Junge, wie redest du mit mir? Auch wenn der Messias der Heiland ist. Aber weißt du, was die Maria sagte? Und da bin ich total marianisch. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Der hat sich nicht mehr gekümmert. Sie hat Jesus gesagt. Jesus hat sich abgewiesen. Und jetzt sagt sie den Knechten, den Jüngern Jesu wahrscheinlich, was er euch sagt, das tut. Weißt du, was macht man, wenn es nicht sofort klappt? Wenn alles platzt? Weißt du, wie soll ich das improvisieren? Was soll ich machen? Gut, beten. Aber wie betet man? Wie betet man erhörlich? Lass uns drüber nachdenken. Hier in diesem Wunder in Kana geht es um die Herrschaft Gottes. Jesus ist Herr über das Wasser. Er geht auf dem Wasser, stillt die Stürme, verwandelt das Wasser. Er ist Herr des Wassers. Und er verwandelt eine ganze Menge Wasser. Dann waren 6 Krüge, steht es. 6 ist die Zahl für den Menschen, ist egal. Aber in jedem Krug ging normalerweise etwa 100 Liter. Es waren 600 Liter, was Jesus in Wein verwandelt hat für diese Gesellschaft. So viel haben die getrunken oder gesoffen. Wie auch immer. 600 Liter. Und das hat Jesus von diesem Natürlichen zum Übernatürlichen umgewandelt. Wein, das Wasser, das unbändige Element, verwandelt er in was Übernatürliches. Und dann kommt der Speisemeister nachher. Ja, sagen wir mal, Bräutigam, man gibt zuerst mal den guten Wein. Und wenn die Leute dann betrunken sind, gibt man Essig, auf Deutsch gesagt, den schlechteren Wein. Aber du hast den schlechten Wein zuerst gegeben und jetzt gibst du den besten Wein, den es überhaupt da gab. Und das war exklusiver Wein, gereift im Himmel. Engelwein war das wahrscheinlich. So, hier steckt eine ganze Fülle von Informationen. Zuerst einmal, der Wein geht aus. Die Gesellschaft gerät in Schwierigkeiten. Sie gerät in Engpässe, geraten in Sackgasse. Wie geht's jetzt weiter? Sie geraten in Verlegenheiten. Ich habe einen Spruch mal irgendwo für mich geprägt. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Deine Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Dein Minus ist Gottes Gelegenheit. Deine Krankheit ist Gottes Gelegenheit. Deine Angst ist Gottes Gelegenheit. Deine Schwierigkeit ist Gottes Gelegenheit. Deine Not. Und diese Geschichte zeigt, wie Gott zu einem kommt, wie Gott einen erreicht. Meister, der Wein geht ihnen aus. Das Wunder entsteht im Verborgenen. Das hat wahrscheinlich niemand mitgekriegt. Und ich will ein paar Wahrheiten hier anhand dieser Geschichte versuchen zu rekonstruieren, die mir groß geworden sind. Alles Große geschieht im Verborgenen, gar nicht öffentlich da. Leute, jetzt passiert ein Wunder. Macht Augen auf, spitzt die Ohren. Nein, in der Kammer. Alles passiert in der Kammer, im Versteck. Meister, ihnen geht der Wein aus. Weißt du? Man sagt Jesus im Verborgenen, das sagt man nicht, weil das wäre eine große Blamage. Stell mal vor, Maria kommt vor Jesus und sagt, Herr Jesus, mein Sohn, mein geliebter Sohn, der Wein geht Ihnen aus. Das wäre, was wäre da für Blamage für die ganze Hochzeitsgesellschaft. Und so viele Leute reden öffentlich laut, ich habe kein Geld mehr, ich bin pleite, ich bin krank, ich bin schwach. Und alle wissen es, wenn du Probleme hast, sollst nur du und der liebe Gott wissen. Meister, Ihnen geht der Wein aus. Und nicht der ganzen Welt der BZ erzählen und Radio Luxemburg oder RTL. Verstehst? Weißt du, und das ist, wir erzählen zu viel den Leuten rum. Sag Jesus, was dir fehlt. Maria war schon so lange mit Jesus zusammen, sie wusste, unser Jesus, mein Jesus, der kann was, auch hier in dieser misslichen Situation, der kann was. Die hat Jesus schon so oft erlebt, in vielen anderen Sachen, wird uns gar nicht berichtet, ist auch egal. Es reicht uns, wenn wir das einmal wissen. Maria hat so Jesus vertraut. Sie wusste, mein Junge kann hier etwas tun. Sie hat Erfahrungen mit Jesus gemacht. Maria kannte Jesus aus dem FF besser als irgendjemand von uns je Jesus kennenlernen könnte. Für sie war Jesus dieser Emmanuel, Gott mit uns. Das war Jesus für sie. Und das Wunder spielt sich nicht im Zentrum der Hochzeit ab, sondern irgendwo am Rande. Ganz am Rande. Alles Große in deinem Leben spielt sich irgendwo am Rande deines Lebens ab, nicht in der Mitte. Maria bemerkt nur, du, die Musik spielt weiter, da wird weiter ausgeschenkt, wird weiter getanzt und gelacht. Und Maria merkt, da ist was. Auch das ist so wichtig. Man merkt es am Rande, nachts, wenn man schläft, im Traum, Albträume, da kommen diese Gedanken, du, wird es wirklich alles gut gehen? Geht es gut aus? Und Maria sagt dann den Knechten, auch im Verborgenen, hört mal, was er euch sagt, das tut. Verstehst du? Sie posaunt auch nicht hinaus, was er euch sagt. Und die Knechte wissen gar nicht, um was es geht womöglich. Was dazwischen noch sich abgespielt hat. Was für Gespräche noch da geführt worden ist. Und die fangen an, Wasser zu schleppen, um zu verstehen, was da passiert. Auch wieder im Verborgenen. Keiner soll erfahren, was hier abläuft. In der aller Stille. Passieren Gottes Wunder. Diese Verwandlungswunder Gottes, dieses Große passiert in aller Stille. Von Kaulquappe zum Frosch, von der Raupe zum Schmetterling. Passiert alles im Verborgenen. Plötzlich denkst du, wo kommen die ganzen Schmetterlinge her? Je mehr Kürbis und je mehr Kohl da ist, desto mehr Schmetterlinge. Wo kommen die alle her? Und dann passiert noch das andere, auch im Verborgenen. Dem Speisemeister wird das erste Glas gegeben zum Kosten. Und das spielt sich auch irgendwo in einem Nebenzimmer ab. Nicht irgendwo, wo alle zugucken und gucken, was jetzt passiert. Weißt du, Reich Gottes ist nicht zum Gaffen. Dass man anstatt, dass man in den Medien setzt, ist alles schön und gut, dass wir evangelisieren und dass wir die Botschaft weitergeben. Aber es ist nichts für Gaffer. Weißt du, Gott arbeitet so unsichtbar, unmerklich. Dann wird der Bräutigam gerufen. Und das Fest geht weiter, niemand merkt etwas. Und das geht auch niemand was an. Und niemand muss was merken. Auch wenn Gott an dir und an mir Wunder tut, das muss niemand merken. Das passiert so unmerklich. Die Kaulquappe plötzlich, die Augen gehen auf. Ich sehe ganz anders. Und als ich mich bekehrte, Geschwister, ich habe die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. Die Bäume, die Menschen. Ich hätte jeden umarmen können, küssen können. Verstehst du? Die Welt war für mich total anders. Plötzlich habe ich Dinge ganz anders gesehen, bin die Dinge ganz anders angegangen. Die gleiche Situation siehst du ganz total anders. Und das ist diese Verwandlung. Plötzlich, ich dachte, Mensch, dass du vorher das nicht begriffen hast, dass du vorher nicht gemerkt hast. Ja, neue Sichtweise. Und plötzlich merkst du, was du alles schlucken kannst. So dein Verdauungsorgan, welches nicht mehr diese Pflanzen da im stinkenden Wasser. Plötzlich willst du was Lebendiges haben, so eine Fliege. Und wenn du einmal eine Fliege gekostet hast, dann willst du nicht mehr was anderes, jetzt mal als Frosch. Und niemand muss was merken, dass hier was passiert. Und selbst wenn sie was gemerkt haben, die sind sowieso schon alle betrunken bei so viel Wein. Verstehst du? Wie sollen sie da noch was merken? Die haben sowieso gar nicht drauf geachtet. Weißt du, die waren gar nicht mehr da. Die haben da sich gefreut und Witze gezogen und über die Braut sich gefreut, den Bräutigam. So ist es mit den Wundern Jesu. Sie geschehen hinter verschlossenen Türen, Geschwister. Das ist die große Wahrheit, die ich hier verkündigen möchte. Wenn du Gottes Wunder möchtest, erleben möchtest, wenn du verwandelt werden möchtest, hinter verschlossener Tür. Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es öffentlich vergelten. Weißt du, das macht der liebe Gott so nebenbei, so im Stillen. Braucht kein großes Aufsehen, kein Weltuntergang, kein Drama, kein Aufstand, keine Revolution. Und dann sagt Jesus ganz einfach zu dieser Mutter Maria, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn meine Zeit kommt, ich werde schon was tun. Ich werde hier handeln. Jesus handelt immer, nicht wenn wir wollen, sondern wenn es seine Zeit ist, auch mit uns, auch bei uns. Wenn wir es wirklich brauchen, wenn es soweit ist, dann, wenn wir sagen, oh Gott, hilf uns bitte. Verstehst du, wenn wir so aus dem Herzen zu Gott reden, wenn seine Stunde gekommen ist. Weißt du, er lässt sich nicht vorschreiben, oh Herr, Ihnen geht der Wein aus, mach jetzt, bevor der letzte Tropfen ausgeschenkt wird. Nein, er wartet noch. Da müssen noch einige Vorarbeiten geleistet werden. Da müssen Hausaufgaben gemacht werden. Die meisten Leute denken, Gott macht Wunder ohne Hausaufgaben. Wir lernen erst Gottes Wege durch Hausaufgaben. Zu Hause 100-mal schreiben, ich darf nicht und so weiter. Du weißt dann, und am Schluss weißt du im Traum, was passiert und wie das funktioniert. Nicht jedes Gebet in der Not findet automatisch eine Erfüllung. Das muss ich auch hier bekennen und sagen. Weißt du, nicht jedes Mal handelt Gott wie gleich gebetet und noch gar nicht gebetet und schon geantwortet. Nein, das passiert nicht. Nicht jeder leere Weinkrug wird automatisch gleich gefüllt und in Wein verwandelt. Und die wurden mit Wasser zuerst mal gefüllt, diese 6 Krüge. Weißt du, die Fülle und diese Verwandlung, das Wunder stellt sich ein, dann, wenn du nicht erwartest. Gottes Hilfe passiert, wenn du nicht mehr erwartest. Wenn du sagst, denk an Sarah, denk an die Frauen, heiligen Frauen. Nein, Herr, die lacht hinter dem Vorhang. Verstehst du, sagt, oh Engel, wenn du das alles wüsstest, du bist im Himmel bei euch, mag das so stimmen. Aber hier bei uns, ich bin schon eine Omi. Und soll Omi noch Baby kriegen? Nee. Du siehst, wenn es nichts mehr geht, da passieren die Wunder des Glaubens. Das Wunder passiert nicht, wenn man Jesus zur Hochzeit einladet, das ist alles schön und gut. Ja, ich habe den Heiland eingeladen. Nee, das Wunder passiert nicht. Das Wunder stellt sich auch nicht ein, wenn du festgestellt hast, jetzt geht uns der Wein aus. Wenn du anfängst mit der Not zu klagen und zu wimmern und zu weinen, da passiert nicht das Wunder. Die Fülle des Glaubens erfahren wir erst in der von Gott gesetzten Stunde. Von Gott bestimmten Stunde, dass, weißt du, Jesus will Leben und volles Genüge uns geben, aber wir müssen reif dazu werden. Füll die Krüge mit Wasser. Verrückt. Weißt du, Jesus ist auch kein Zauberkünstler und er verzaubert, macht nicht Hokus Pokus und dann ist Wasser in Wein. Ich will euch die Geschichte noch ein bisschen aufschließen und aufarbeiten. Das passiert nicht so. Zuerst müssen die Krüge mit, nein, bevor die Krüge mit Wasser gefüllt werden, müssen die Krüge zuerst mal geschrubbt werden. Das Wasser hat man ja zur Fußwaschung verwendet. Verstehst? Und es muss sauber Kalk entfernt werden, da muss so gereinigt und geputzt werden, denn sie haben die Krüge gereinigt. Und bevor Gott ein Wunder tut, muss in unserem Leben eine Reinigung stattfinden. Ob wir das glauben oder nicht. Eine Reinigung von uns selbst, von dem Abgestandenen, vom Alten, vom Althergebrachten und so weiter. Bevor Gott etwas verwandelt, bevor es aus der Kaulquappe ein Frosch wird, da muss erstmal gearbeitet werden. Kleinarbeit. Die Raupe muss sich in einem Kokon verpuppen und da irgendwo hängen. Hängen. Du hast eine Hängepartie durchhängen. Hängen. Es ist eine totale Umgestaltung des Lebens. Weißt du, jetzt passiert etwas ganz Neues. Das ist dein Leben wird umgestellt, dein Wesen wird umgestellt, dein Charakter wird umgestellt, dein Lebensstil wird umgestellt. Nichts mehr ist wie früher. Bisher warst du in der Pfütze. Und jetzt? Gott löst dich aus diesen alten Schablonen. Wir werden überkleidet. Und es ist ein fortdauernder Prozess. Wir sind noch nicht fertig. Auch wenn wir überkleidet werden, das kleine Fröschlein muss wachsen, muss noch größer werden. Auch wieder so ein Prozess der Transformation. Viele denken, wir sind im Schlaraffenland. Seitdem wir Christen sind, oh Halleluja, Heiland, es ist gut, mit dir zu gehen. Es ist gut. Es ist wunderbar, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber es ist ein Prozess bei uns. Wir machen einen Prozess durch. Weißt du, wenn man mit Gott wandert, dann, weißt du, fängt Gott an uns zu arbeiten. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton, haben wir vorhin gesungen. Weißt du, plötzlich werden wir geknetet. Oh Gott, es drückt mir da und zwickt mir da und zwickt mich dort. Du drückst mich von allen Seiten. Weißt du, wenn mit uns etwas passieren soll, wenn wir ein Wunder erleben sollen, wenn wir frei werden sollen, wenn wir gesund werden sollen, das alles gehört dazu, zu dieser Verwandlung, was Gott uns vorbereitet hat. Bevor du gesalbt wirst und bevor du gesegnet wirst, bevor du die völlige Erlösung erlebst, bevor du glücklich bist und wieder aus dem Vollen schöpfen kannst, dann musst du erstmal richtig bearbeitet werden, ganz massiv. Bevor unser Leben genießbar ist, dass wir sagen, oh Herr, es ist so schön bei dir. Oh Herr, hier, lass uns gleich zwei Hütten oder drei Hütten bauen, für dich eine, für Elia eine und für Moses eine. Wir wollen alles ganz schnell haben. Nein, aber Gott lässt sich Zeit, dieser Verwandlung, diesem Prozess. Bei uns soll alles nach unserer Art und Weise muss schnell gehen. Wunder dauern etwas länger. Wunder dauern etwas länger. Wir müssen reif werden für die Wunder. Wir müssen uns Zeit nehmen für die Wunder. 600 Liter schleppen und wer weiß, wo der nächste Brunnen war. Gut, Kanal lag auf der Höhe, da gab es Wasser noch. Aber vielleicht musst du zum See Genezareth gehen und Wasser schöpfen. Und dann wieder einen Krug voll machen und wieder Krug voll machen und wieder Krug voll machen. Das ist kein Spaß, kein Vergnügen, keine einfache Sache. Du musst reif werden für das Wunder. Gott ist ein Gott der Ordnung und Gott ist ein Gott der Ruhe. Weißt du, Gott arbeitet immer, wenn wir ruhig geworden sind. Gott arbeitet, wenn wir ruhig geworden sind. Eigentlich, wenn ich so die Bibel, das Neue Testament lese, ich bin erstaunt. Und ich bin da dieser Tage sogar darauf gestoßen. Wann hat Jesus die Wunder getan? Meistens am Sabbat, am Tag des Herrn. Verstehst du, wo Tag des Herrn ist? Der Tag, wo Gott gehört, der Sonntag eigentlich jetzt für uns, Tag des Herrn. Am Sabbat hat Jesus die Wunder gewirkt. Da Kranke geheilt, dass sogar die Pharisäer sagten und so weiter, ja, könnt ihr nicht einen anderen Tag zu ihm kommen und euch heilen lassen? Warum müsst ihr ausgerechnet am Sabbat? Aber der Herr Jesus hat am Sabbat gedient, gerade am Tag des Herrn. Und das regte die Frommen auf. Die dachten jetzt, Gott, wenn es still und ruhig und sachlich, gerade wenn wir ruhig sind, in die Ruhe Gottes eingegangen sind, da beginnen die Wunder. Nicht, wenn wir gestresst sind. Wenn wir gestresst sind, ich habe eines festgestellt, ist auch der Heilige Geist gestresst. Wenn wir gestresst sind, oh, mach Herr, bitte, 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 bitte. Der Herr sagt, beruhige dich, setz dich mal hin. Atme mal durch. Die meisten können nicht mal richtig mehr atmen. Sind so gestresst. Gott verlangt von uns etwas und das sagt, füllt die Krüge mal mit Wasser. Gott will, dass wir ihm ohne Kommentar dienen, ohne zu fragen, warum? Ja, warum soll ich das tun? Wir müssen Wein einkaufen und nicht Wasser schöpfen. Weißt du, wir müssen lernen, Gott zu dienen, ohne Diskussion, ohne Erklärungen. Vieles müssen wir so zwischendurch tun, oder irgendwelche Erklärung. Füll die Krüge. Und die Knechte haben das geschleppt und getan. Ja, aber wir haben doch genug gearbeitet schon inzwischen. Und wir haben noch andere Aufgaben, die Küche. Und das Servieren. Und jetzt müssen wir noch Wasser schöpfen und Wasser tragen. Zusätzliche Arbeit. Und ich habe ein Geheimnis entdeckt, was ich hier weitergeben möchte. Gott segne die zusätzliche Arbeit. Was du zusätzlich tust. Die zweite Meile. Die erste musst du so oder so gehen. Aber die zweite ist Luxus. Das machst du aus Liebe, ohne Murren. Ja, ich gehe mit. Und Jesus lässt sich nicht drängen oder manipulieren. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Mann, was habe ich mit dir zu schaffen? Pastor, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus geht nicht gleich auf die Not ein, auf jedes Gebet. Er hat seinen Plan und seine Methode, seine Zeit. Er kommt nicht, wenn wir rufen, sondern er handelt, wenn es soweit ist, wenn du soweit bist, wenn die Krüge voll sind. Der Herr Jesus lässt sich nicht zwingen. Ich sehe auch das bei der Martha, bei der Auferweckung von Lazarus. Meister, mein Bruder ist todkrank, hat Fieber, liegt im Sterben. Dann sagt er, ach, der schläft nur. Verstehst du? Du kennst ja diese Geschichte. Und er hat noch gezögert, hat sich gar nicht beeilt, wenn der schläft. Und jetzt kommt er an und sagt, bemühe dich nicht, unser Bruder ist schon beerdigt, er stinkt schon. Der Herr Jesus handelt erst dann, wenn der Lazarus stinkt. Dann spricht er ein Machtwort. Dann weckt er die Toten auf. Wenn es alles aussichtslos ist, das ist die Stunde Gottes. Aussichtslos. Wenn du ein Problem hast, aussichtslos. Das ist dieses Kairos, diese Stunde Gottes, wo er handelt. Er hat seine Prinzipien, seine Methoden, seine Art und Weise. Er wollte hier den Leuten helfen. Er hat der Martha geholfen und hat allen Leuten geholfen, die ihn gebeten haben, aber auf seine Art und Weise. Er wird dir auch helfen, Bruder und Schwester, aber nicht so, wie du gedacht hast oder dir ausgemalt hast. Denk an die Brotvermehrung. Weißt du, ich denke nur an die Brotvermehrung. Guck mal, der Herr Jesus sah, dass sie alle hungrig sind. Gebt ihr ihnen zu essen. Aber wir haben nur so und so viel Geld in der Kasse. Und die Bäckereien haben jetzt geschlossen. Wo sollen wir so viel Brot so schnell herkriegen? Die hätten das Brot kaufen können. Aber es gab kein Brot in dem Augenblick. Dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, wie macht man das? Er sucht jemanden, der hier Brot hat. Du siehst noch kleine Ansatzpunkte, kleine Möglichkeiten, kleine Gelegenheiten. Die sind, wo Gott einsteigt. Aber 5 Brötchen für 5000 Männer. Was ist das? Für so viele? Weißt du, die Wunder der Verwandlung, der Umwandlung, der Vermehrung, die haben nichts mit uns groß zu tun. Wir müssen uns nur Gott zur Verfügung stellen und sagen, hier, 5 Brote, wenn du was kannst, mach. Wenn du nichts kannst, lass es bleiben. Knallhart. Hier sind die Wasserkrüge. Bitte, wir füllen. Wir tun unser Menschliches. Was wir können, das tun wir. Und was wir nicht tun können, das überlassen wir dir, Herr Jesus. Die Israeliten müssten lernen, auch wiederum auf Gottes Art und Weise zu handeln. Wir haben kein Brot, wir verhungern. Wir haben unser Proviant ist aufgegessen. Und dann sagt Jesus, oder nicht Jesus, sondern Gott, der Herr, damals kannten sie Jesus noch nicht, es war zwar Ich Bin, er war bekannt, aber trotzdem nicht so auf diese Art und Weise, geht raus vors Lager und sammelt. Und die mussten, da war ein paar Doofe dabei, oder war Schlaue, die dachten, sie wären schlau und sind dumm dabei. Wenn ich denke, dann denke ich, das und so weiter. Dann dachten sie, wir sammeln jetzt für die ganze Woche. Aber das verschimmelte. Da gab's Würmer plötzlich. So, sie mussten jeden Tag rausgehen und jeden Tag Manna lesen und aufsammeln. Nur, jeden Tag nur so viel, was sie für den Tag essen wollen und sollen. Für die Familie. Jeden Tag die Brötchen beim Bäcker holen. Und nicht einkaufen für die ganze Woche. Das Brot wird trocken. Das Manna wird verderben. So, sie mussten immer wieder regelmäßig rausgehen, regelmäßig was tun, regelmäßig was unternehmen. Regelmäßig. Und da liegt auch wieder ein Geheimnis. Du hast gemerkt schon, ich habe ein paar Geheimnisse dir verraten inzwischen. Regelmäßig. Regelmäßig. Regelmäßig beten. Gleich, egal ob was passiert oder nichts passiert, regelmäßig. So wie ein Linienschiff. Es fährt regelmäßig, egal wie das Wetter draußen ist. Es fährt regelmäßig, kannst deine Uhr danach stellen. So, Gott will, dass wir regelmäßig anhalten, etwas tun. Und das ist dieses Gesetz der Verwandlung. Regelmäßig Kopf erheben und auf die Erlösung achten. Das Gesetz der Tat musst du entdecken. Regelmäßig tun, was Gott mir gesagt hat. Die 6 Krüge zu füllen, das ist eine menschliche Zahl, 6. Die 6 Krüge, tut das Menschliche regelmäßig, ein Krug nach dem anderen füllen. Und viele tun, aber dann zu fanatisch, übereifrig, übertrieben. Dann füllen sie gleich 10 Krüge. Der Herr hat gesagt, nur die Krüge, die da stehen, du musst nicht neue Krüge dazustellen. Vielleicht hast du so großen Glauben und du stellst noch ein paar Krüge dazu. Nein, die Krüge, die da sind, füllt die Krüge. Aber viele sind dann fanatisch. Wenn schon, dann soll Gott richtig segnen oder gar nicht. Die Tat muss das richtige Maß haben. Luther hat einmal so ein tolles Wort gesagt, man soll beten, als alles Arbeiten nichts nütze und arbeiten, als alles Beten nichts nütze. Also, so beten, als vergiss es. Und dann arbeiten, dass du das Beten vergessen kannst. Das Wunder passiert, wenn wir getan haben, was wir tun sollten. Wenn unsere Krüge von dem Haus, nicht des Nachbars, von unserem Haus die Krüge gefüllt sind, wenn wir die Weisungen ausgeführt haben, dann dürfen wir auf neue Weisungen warten und auch nicht erzwingen. Und nachdem sie voll sind, Meister, die Krüge sind alle voll mit Wasser. Und wie geht's jetzt weiter? Sie wussten, da wird etwas passieren. Was er euch sagt, das tut. Du musst auf die nächste Anweisung achten und nicht mit aller Macht weitermachen. Nein, nichts erzwingen oder Gott erpressen. Wenn Gott will, dass was passiert, dann wird er dir schon als nächstes sagen, was passieren wird und soll. Er tut nicht, was du brauchst, sondern wie er sich das denkt. Und hier das erste Wunder ist ein Zeichen der Herrschaft des Reiches Gottes. So regiert Gott, so handelt Gott, so wirkt Gott, so offenbart sich Gott. Er wirkt anders. Er will, dass wir von ihm ganz abhängig sind. Verwandlungswunder passieren, sobald wir von Gott total abhängig sind. Und Herr, was ist jetzt als nächstes? Ihr bringt das Glas dem Speisemeister. Jetzt habe ich schon genug Wasser geschleppt, aber das bisschen könnt ihr auch noch weitertragen. Bringt es dem Speisemeister. Dieses bisschen am Speisemeister kosten lassen. Hier ist auch eine ganz große Wahrheit. Wir müssen etwas lernen. Weißt du, wir müssen hier etwas lernen. Wer hat das Wunder vollbracht? Durch wen ist das Wunder passiert? Zwar durch die Knechte, durch ihren Gehorsam. Jesus hat dieses Wunder nicht gewirkt. Die Knechte haben das Wunder nicht gewirkt. Das Wasser ist nicht, dass sie die Krüge gefüllt haben, ist nicht das Wunder, sondern das Wunder ist erst passiert, als der Speisemeister den Trank aus dem Glas trank. Da passiert das Wunder. Und das war, also der Speisemeister war der Auslöser. Der bestätigte, das ist doch super Wein. Ein edler Tropfen. Jahrtausend Wein. Nicht Jahrhundert, Jahrtausendmal. Der hat es bestätigt. Nicht Jesus und nicht Maria und nicht die Knechte. Das passierte durch den Speisemeister. Und da steckt eine große Wahrheit drin. Ich werde nachher vielleicht noch dazukommen und ein paar Gedanken darüber sagen. Weißt du, viele können hingehen und etwas tun. Der Speisemeister bestimmt, ob das Wein ist oder Schnaps oder Essig oder was auch immer ist. Der Speisemeister, wer ist das? Denkt darüber nach ein bisschen. Weißt du, der Herr sagt ihnen, was jetzt als nächstes passiert, wie es weitergeht. Der Herr weiß es, dass ihnen jetzt der Wein ausgeht. Maria hat es gesagt. Aber jetzt muss der Herr die Anweisungen geben, wie es nacheinander weitergeht. Als Nothelfer, als Retter in letzter Not. So, bevor Jesus etwas tut in unserem Leben, lässt er uns arm und leer werden. Schwach und krank und elend. Lässt uns bankrott gehen. Lässt uns fallen, halbtot liegen und lässt uns ganz schön zappeln. Da hängen wir wie dieser Kokon. Mein Gott, ich werde gefressen, da verfliegen schon solche Biester darum. Nein, er lässt uns ganz schön hängen. Er lässt uns fast verhungern. Ich kann nicht mehr, oh Herr, ich kann nicht mehr. Gut, dass du nicht kannst. Das ist die Stunde für Gottes Handeln. So langsam wirst du reif und merkst, was passieren muss. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Kennst du diesen Spruch? Der Herr weist uns ganz schön manchmal in Schranken und sagt, jetzt, guck mal, wie es jetzt weitergeht. Kannst du noch was? Ja, Herr, ich habe noch eine Hintertür. Und solange wir noch Hintertüren haben, kann Gott nichts tun. Solange wir noch irgendwo noch einen Ratgeber haben, Nothelfer haben oder Geistheiler haben, kann Gott uns nicht helfen. Weil alle Heiler versagen. Die Frau, die blutflüssig war oder geheilt wurde, die hat ihr ganzes Geld den Ärzten ausgegeben. Die war pleite. Und als sie pleite war, konnte sie erst zu Jesus gehen. Denn Jesus hat sie kostenlos umsonst behandelt. Die Ärzte haben gleich Geld erwartet von ihr. So, wenn du weißt, und ich weiß, dass Gottes Mühlen langsam und trefflich fein malen, kann sich darauf einstellen. Also bleib ruhig, kann ganz ruhig schlafen gehen. Er kommt nicht zu spät. Mein Jesus verspätet sich nie. Nie. Ganz, ganz getrost das Spiel weiter spielen, kannst weiter lachen, weiter tanzen, weiter dich mit den Nachbarn unterhalten. Kann sogar für die leeren Krüge danken. Danke, dass die Krüge schon leer geworden sind. Oh. Verstehst? Danke für das leere Portemonnaie. Ich werde nie vergessen, wir haben einen Bibelschüler aus Ghana gehabt, der hat ein Stipendium gekriegt, aber sonst hat er kein Taschengeld gehabt, wenn er Zahnpasta oder sonst was kaufen wollte. Und eines Tages, wir haben ja in der Kapelle gebetet unten, und dann eines Tages sehen wir, oder habe ich das zufällig gesehen, kniete da und macht sein Portemonnaie auf und dreht um, da ist nichts mehr drin. Und dann haben wir gefragt, Michael, was machst du? Ich habe dem lieben Gott gezeigt, dass in meinem Portemonnaie nichts mehr drin ist. Ich brauche Geld für Zahnpasta und sonst ein paar Kleinigkeiten. Und hat einfach Gott sein Portemonnaie aufgemacht, auf den Knien. Und was ist passiert? Ich dachte, Mensch, wir wollen mal sehen, was da, ob der liebe Gott sieht, dass sein Portemonnaie leer ist. Das war vielleicht Samstag oder Sonntag. Und am Mittwoch kriegt der Post einen Brief aus Donaueschingen, schickt jemand 20 D-Mark. Gott hat gesehen, dass sein Portemonnaie leer ist. Und du sollst auch Ruhe Gott zeigen, mein Krug ist leer. Und dann lass ihn. Und danke Gott wenigstens, dass du noch einen leeren Portemonnaie hast, dass der dir noch erhalten geblieben ist. Man hätte auch dir das auch wegnehmen können. Oder du hättest das auch wegwerfen können. Danke Gott, dass du noch ein leeres Portemonnaie hast. Danke Gott. Und der hat Gott gedankt, der hat Gott gepriesen, so richtig afrikanisch. So, Gott will deine Reaktion sehen. Ob du dich ärgerst, dass er dir nicht hilft, dass du nichts mehr hast. Er will sehen, wie du dich verhältst. Weißt du, ob du dann nach menschlichen Lösungen gehst und dann vielleicht dich auf der Straße hinstellst, einen Hut hinstellst und sagst, hier eine milde Gabe für einen armen Bibelschüler aus Ghana. Er hat Gott gezeigt. Er hat Gott den Korb hingehalten. Herr Gott, Vater, du siehst. Du siehst und dann wieder eingesteckt. Gott sieht deinen Mangel. Gott sieht deine Defizite. Gott sieht die Dinge. Gott sieht, ob du bereit bist, etwas Verrücktes zu tun. Und das war was Verrücktes. Gott segnet verrückte Sachen. Und solange du nichts Verrücktes tust, wird auch nichts Gescheites passieren. Du musst zuerst mal von deinem Standpunkt, deinem Standort ein bisschen wegrücken. Das ist dieses Verrücktsein. Und mal tun, so als ob. Und Gott danken. Vater, ich danke dir. Du wirst dieses Portemonnaie füllen. Und wir haben alle Probleme. Füllt die Krüge. Johannes 2, Vers 7 bis 9 ist diese Geschichte. Füllt die Krüge für die, die es nachlesen wollen. Also füllt sie bis Rand und lasst sie überlaufen. Spart nicht. Schont nicht. Und wisst ihr, was ich hier noch sagen will? Füllt diese Krüge, die bisher für die Fußwaschung benutzt wurden, für eine dreckige Arbeit. Wunder passieren, wenn wir das Böse nicht mehr böse nennen. Schlechte nicht mehr schlecht. Wunder passieren, wenn wir das Böse nicht mehr böse nennen. Wenn wir niemand mehr verdammen, niemand mehr richten, niemand ein Bein legen. Das ist Schwierigkeit. Wir danken für die Schwierigkeit. Wenn wir das Böse nicht mehr böse nennen. Andere in Ruhe lassen. Uns selbst in Ruhe lassen. Ist es auch wichtig, nicht nur andere in Ruhe zu lassen, sich selbst in Ruhe zu lassen. Sich selbst nicht mehr anzugreifen. Ja, hättest du mehr gebetet, hättest du mehr geglaubt, hättest du mehr Gott gelobt und gepriesen. Vergiss. Je schlechter du dran bist, je schlimmer du bist, desto eher handelt Gott in deinem Leben. Ich werde nie vergessen in meinem persönlichen Leben, weil also ich war ein junger Pastor, bin in Rumänien, Sibiu, Hermannstadt und kam dort an. Durfte gar nichts machen, weil da noch Ceausescu herrschte und die Gemeinde keine Genehmigung hatte für Ausländer, um Ausländer zu empfangen und dergleichen. Da bin ich dann in eine andere Versammlung gegangen, nur nebenbei, und ich war gar nicht vorbereitet. Ich wusste gar nicht, was ich predigen soll, aber da kommt der Pastor und sagt, predige Gott, wir haben hier freie Luft oder die Luft ist sauber, also keine Spitzel, keine Judasse, also predige. Und ich habe die schlechteste Predigt meines Lebens hingelegt. Wirklich, ich war nicht vorbereitet, ich habe nicht mehr gewusst, ich habe nicht einmal Bibel dabei gehabt. Und ich gehe nur in die Versammlung, weil ich dachte, kannst ja sowieso hier nichts tun. Dann nehme ich von einer Schwester, die gerade eine Bibel dabei hatte, sage ich, kannst du mir deine Bibel schnell ausleihen? Ich muss predigen. Dann leihe ich die Bibel aus, schlage auf, aus, links gebacken, rechts gebacken. Schlage wieder auf, denke, links gebacken, rechts gebacken. Habe gesagt, gibt's denn? Ich stehe noch vorne und blätter noch und erzähle den Leuten ein bisschen was, damit ich auf mein Ziel komme. Und schlage wieder die Stelle auf, links gebacken, rechts gebacken. Habe gesagt, du, entschuldigt, ich weiß nicht, was ich predigen soll, aber Gott gibt mir nur ein Bibelwort hier, links gebacken, rechts gebacken. Und dann kam mir die Idee, meine Mutter Pflanzenkuchen, Pflinzen gebacken, bei uns hieß es Pflinzen, Pfannkuchen gebacken und man musste immer wenden, rechts, also unten und oben, also von beiden Seiten durch anbacken. Also das ist also Pfannkuchen backen und das habe ich erzählt und wir müssen ganz durch sein. Und ich habe vielleicht 5 bis 10 Minuten gesprochen, plötzlich schreit hinten einer und so weiter und hält sich die Ohren zu, denke ich, da ist was passiert. Eine Brüdergemeinde, das war also die Gemeinde, die nicht an Zeichen und Wunder glaubt und damit nichts zu tun haben will. Plötzlich, der war taubstumm und ist geheilt worden, während ich sprach, obwohl er mich gar nicht gehört hat. Und dann dachten die Leute plötzlich, ein Heilungsprediger ist zu ihnen, zu Amerikaner gekommen, auf in Jeans und ich bin im Zoo gewesen, aber Gott sagte mir, geh in die Gemeinde dort und dort und guck, ob die Luft frei ist oder was du vielleicht machen kannst. Dann ist er seit 17 Stunden unterwegs gewesen. Nur nebenbei. Weißt du, wenn wir schlecht dran sind, ist Gott gut dran. Verstehst du, wenn wir nicht gut drauf sind, ist Gott gut drauf. Nur denkt noch drüber nach. Wenn uns Böses in unserem Leben passiert, gerade in solchen bösen Situationen, ungeschickten Situationen, unmisslichen Situationen, gerade da handelt Gott. Das Böse soll nicht mehr böse für uns sein, denn Gott macht aus allem das Beste. Denen, die Gott lieben, Römer 8, 28, werden alle Dinge zum Besten dienen, die ihn lieben. Und ich denke, dass du Gott liebst. Also, Gott will uns von dem Bösen erlösen. Nicht nur vom dem Teufel, sondern von das, was noch der Teufel zurückgelassen hat in unserem Leben. Das Böse. Bevor Jesus handelt, müssen wir also handeln, die Krüge reinigen, die Anstöße beseitigen und die Krüge füllen und uns überwinden, dem Speisemeister das Glas zu geben. Das ist nicht einfach. Es ist leicht, die Krüge zu füllen. Das ist doch egal, die brauchen wir sowieso, das Wasser. Aber jetzt zum Speisemeister zu gehen und sagen, Herr Direktor, Chef, denn dieser Speisemeister ist extra bestellt, der Speisemeister ist extra eingesetzt, wird dafür bezahlt, alles zu organisieren, probieren Sie das. Also, wenn das nicht ein Wunder ist, kriege ich eine Ohrfeige. Was fällt dir ein, mir Wasser zu servieren? Weißt du, dem Speisemeister, das ist eine Überwindung, hinzugehen und sich zu blamieren. Die meisten Leute haben Angst, sich zu blamieren. Wenn du Gottes Verwandlungswunder erleben willst, musst du bereit sein, dich zu blamieren. Blamieren, einfach blamieren. Wenn das nichts wird, da gibt es eine Watschen. Da gibt es eine Watschen. Viele glauben an Märchen und Taschenspielertricks und so weiter. Aber das sind keine Wunder. Wunder ist ganz was anderes. Wunder passieren, wenn wir Gott gehorchen, egal was passiert, selbst wenn ich 10 Ohrfeigen kriege. Verstehst du mich? Wenn wir Jesu Anweisungen bekommen, ist es wichtig, dass wir nur das tun, was er sagt. Und wenn er uns das sagt, dann wird es stimmen. Dann wird es wahr werden. Die Wunder Jesu, die Wunder der Heiligen Schrift, vor allem im Neuen Testament, passieren nicht von selbst. Die Wunder passieren erst, wenn wir hören und tun. Hören und tun. Und mit unserem persönlichen Preis bezahlen. Der Junge oder der Knecht, der Diener, der das Wasser hintrug, der lebt in Lebensgefahr, vor allen blamiert zu werden. Gottes Wunder lässt sich auch nicht kaufen oder bezahlen. Aber der Preis für göttliche Wunder ist Gehorsam, Treue, Geduld, Hingabe. Ich gehe, auch wenn ich mich blamiere. Jesus hat mir gesagt, ich soll das tun. Die innere Stimme. Und wir müssen viel mehr lernen, der inneren Stimme zu gehorchen. Gottes Wunder werden mit Liebe bezahlt, mit Stille, mit Vertrauen, mit Hingabe. Und das ist die Währung, die im Himmel angenommen wird. Einfach glauben, die leeren Krüge werden einmal so wunderbaren Saft hergeben. Einfach das Vertrauen. Die Menschen, die Gott gehorchen, die tun, was er sagt, und die erleben das, was sie auch wollen. Das Objekt der Verwandlung sind immer die Menschen selber. Weißt du, die müssen sich selber überwinden, nicht das Wasser, dass es zu Wein wurde. Das ist nur das Äußere, die Spitze des Eisberges. Es wird nicht die Situation verändert. Nein, das Wunder, da erzählen die Leute, Wasser wurde in Wein verwandelt. Und das ist die ganze Hochzeitsgesellschaft. Die Leute sind schon gestorben inzwischen, die da geheiratet haben. Aber der Glaube ist gewachsen. Und von dem Moment glaubten die Jünger an Jesus. Die wurden gläubig. Unser Herr kann Wasser in Wein verwandeln. Bei dem ist alles möglich. Bei den Verwandlungswundern stellt Gott zuerst alles auf den Kopf. Auch bei dir und bei mir. Zerstört alle Vorstellungen weg. So habe ich gedacht. Also, jetzt nimmt er und jetzt streicht er mich und salbt mich und ruft den Namen des Herrn über mich auf. Nein. Total anders. Zuerst zerstört er und stellt alle unsere Meinungen, Ansichten, Einstellungen, Erwartungen auf den Kopf. Wasser füllen, statt Wein einkaufen. Brötchen holen, anstatt da zum Bäcker zu gehen. Verstehst? Irgendetwas, was so blamabel ist. Gott stellt alle unsere Überlegungen auf den Kopf, alle unsere Berechnungen, alle unsere Befürchtungen. Was willst? Füllt mal die Krüge. Bevor Jesus Kranke heilte, hat er zuerst den Tempel gereinigt. Reinigung ist angesagt. Bevor Jesus heilte, hat er den Leuten die Sünden vergeben. Weißt du, viele wollen geheilt werden, aber dann mit ihren Sünden weiterlaufen. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und dann die Heilung. Was nützt es, wenn du geheilt wirst und die Sünden nicht weggenommen worden sind, du von den Sünden nicht befreit worden bist? Dann trägst du die Krankheit, diesen Virus weiter mit dir. Nur nebenbei. Gott offenbart sich da, wo er gefeiert wird. Toll finde ich hier bei dieser Hochzeit. Das war das erste Mal, wo Jesus seine Macht bewies. Und hier passiert das erste Wunder, wo geheiratet wird, wo an Zukunft geglaubt wird. Zwei Leute, die wollen was gemeinsam aufbauen. Und dann dabei doch die Panne erleben, dass es doch nicht geht. Die Verwandlung passiert, sobald wir zu feiern beginnen und sagen, jetzt, wir machen weiter, auch wenn jetzt die Situation da ist, es wird schon irgendwie weitergehen. Nicht aufhören zu lachen, nicht aufhören zu tanzen, nicht aufhören sich zu freuen, nicht aufhören nett zu sein, freundlich zu sein, lieb zu sein. Auch wenn die Probleme auftauchen, Gott ist nur dort gegenwärtig, wo gefeiert wird. Wo Anbetung ist, Lobpreis ist und die Gegenwart des Herrn. Nur geistlich. Sie diskutiert nicht. Sie klagt nicht. Meister, sie ist nicht, ihr Wein geht ihnen aus. Nein, sie haben nicht geklagt. Nur die Maria. Meister, ihnen geht der Wein aus. Sie haben mitgearbeitet und mitgewirkt, dass das passiert, die Knechte Jesu. Sie stellten ihm nicht die Fragen, wie wird es gehen und was wird jetzt als nächstes passieren. Sie haben immer auf die Stunde Gottes gewartet, auf die Antwort Gottes, auf das Rema-Wort gewartet. Wenn das eine fertig ist, kommt das nächste. Und du kannst auch sicher sein, wenn du das eine getan hast, wirst vom Gott die nächste Anweisung bekommen, den nächsten Auftrag, den nächsten Befehl. Und tu nichts ohne Offenbarung. Was glaubst du, wie du dich blamierst? Dann hast du deinen Watschen. Und dann kannst du dich bedanken. Und manche wundern sich, warum kriege ich so viele Schläge? Warum werde ich verprügelt? Warum werde ich entlassen? Warum passiert das und das? Warum mag mich niemand? Du hast nicht auf die Offenbarung gewartet. Du hast den Speisemeister reingelegt. Und hast gedacht, das ist Wasser. Nein, das ist Wein. Und dabei hast du stinkiges Wasser dem serviert. Wasser wird zu Wein beim Speisemeister. Er ist der Experte. Und Geschwister, es ist so wichtig. Auch Heilungen, egal was es ist, Befreiung, Segnung, egal was du von Gott erwartest, du brauchst die Bestätigung vom Speisemeister. Aber das ist nicht Jesus, das ist auch nicht der Bräutigam, das ist auch nicht die Maria, das sind nicht die Knechte, der Speisemeister. Weißt du, wer der Speisemeister ist? Der ist angestellt für die Hochzeitsgesellschaft, extra bestellt. Und der bestimmt, was passiert. Was hat Jesus einmal zu dem Aussätzigen gesagt, zu den 10 Aussätzigen gesagt? Geht zum Priester und zeigt euch. Zeig euch den Priester. Weißt du, ich will noch eines sagen, warum vieles in unseren christlichen Kreisen, Gemeinden etc. nicht passiert, weil die Leute nicht nach der Bibel gehen. Geh und gib dem Speisemeister zu kosten. Noch eine interessante Geschichte, damit du die Geschichte, den Zusammenhang verstehst. Als der Elia zu der Witwe nach Sarepta kommt, dann die sammelt Holz, will das letzte Mehl, den Rest aufbrauchen und ein bisschen Öl, was sie noch hat. Und dann sagt, back einen Kuchen. Ja, mach das. Back einen Kuchen. Aber bring mir zuerst einen Kuchen. Verstehst du? Mir zuerst. Wenn du Gottes Wunder erleben willst, musst du zuerst mal dem Speisemeister, dem Propheten, dem Diener Gottes, den Kuchen bringen. Und dann wird dein 18 Monate dein Mehl nicht ausgehen und dein Öl nicht alle werden. Viele glauben, sie sind die Experten und geben dann Essig als Wein aus. Sie glauben, sie sind die Besserwisser. Wir brauchen keinen Pastor. Aber der Pastor war angestellt hier, dieser Speisemeister. Der wurde dafür bezahlt. Und geben den Leuten dann Giftpilze. Die wundern sich nachher, wenn die alle Bauchverstimmungen haben, Herzensverstimmung haben. Wundern sich nachher hinterher, weil den meisten Leuten fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Selbst der Speisemeister ist nicht allwissend. Verstehst? Selbst der Speisemeister. Aber sein Urteil gilt. Weil den meisten Leuten fehlt das Urteilsvermögen. Da erzählen sie den größten Blödsinn. Ich werde nie vergessen, von Frankfurt Oder, da war eine Frau, sagte, ich bin jetzt in der und der Gemeinde und die erzählen mir von Totenauferstehung und von Dingen. Ich bin total verwirrt. Geh zu Leuten und du wirst verwirrt. Du weißt nicht mehr, was links und rechts ist, weil Dummköpfe sich als Experten aufspielen und Bluff als Parolen rausgeben. So ist es und Lügen dann so Weißtünchen. So viele landen in der Grube, in der Gosse, weil sie sich von falschen Leuten informieren ließen. Dem Speisemeister, nicht dem Herrn Jesus geben. Dem Speisemeister muss das Glas gegeben werden. Und er bestimmt. Es wäre so einfach gewesen, weil ich gebe Jesus. Vergiss, Jesus ist in der Gemeinde und hat einen Speisemeister. Und er hat sich auch dem Speisemeister untergeordnet und hat sich vom Speisemeister bedienen lassen. Der ist gar nicht in die Küche gegangen und gesagt, was denken Sie jetzt über das Wasser oder Wein? Was sagen Sie dazu? Nein, den Bräutigam hat er geholt. Den Bräutigam hat er geholt, nicht Jesus. Jesus steht ganz am Rande. Jesus ist gar nicht im Mittelpunkt des ganzen Geschehens. Du siehst, wie sich Gehorsam abspielt und wie Gehorsam funktioniert. Ist gar nicht so wichtig. Du musst nur tun, was er sagt. Richtig geführt und geleitet werden. Und Jesus spricht oft von den blinden Blindeleiter. Der Speisemeister hat bestätigt. Und dann kam es sich rum, jetzt haben wir einen ganz tollen Wein. Bräutigam, wo hast du den Wein her? Der wusste gar nicht, dass es vorher Wasser gewesen ist. Lies mal nach, diese Geschichte. Das ist der Pastor, der Koch, der dafür zuständig ist in einer Gemeinde. Tut mir leid, ist es so. Jesus sagt, was sie hier auf Erden löst, ist hier im Himmel gelöst. Und was sie hier auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Das ist diese Autorität, die man in der Gemeinde hat. Die sagen, das ist Wasser und dann ist es Wasser. Egal, was du da erzählst. Weißt du, und deshalb ist es so wichtig, dass man in einer lebendigen Gemeinde ist und man einen richtigen Speisemeister hat und dass das Richtige verkündigt wird, nicht irgendwelche Blödsinn. Weißt du, nicht jeder kann den Knoten lösen. Die meisten kriegen den Knoten gar nicht auf und die denken, da ist alles in Ordnung. Verstehst du? Aber das ist ein richtiger Knäuel, ein richtiges Durcheinander. Um das zu entwirren, da muss ein Fachmann her. Und eine Bestätigung. Weißt du, ein Priester, ein Pastor oder der erklärt es dann und sagt, ja, das ist so und so, mein Freund, reg dich nicht so auf. Wir müssen begreifen, wie Gott arbeitet. Der Speisemeister ist der Auslöser des Wunders, nicht Jesus, in aller Liebe. Aber das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Wir haben ja die Woche von Zeichen gehört und gesprochen. Das war ein Zeichen, wie ein Wunder passiert. Erst als die Knechte dem Speisemeister eine Kostprobe gaben, da passierte das. Erst als der Elia von der Witwe, die den Pfannkuchen gegessen hat, passierte das Wunder. Nicht, dass durch das Essen des Propheten, nein, sondern durch diesen Gehorsamsakt passieren die Wunder. Gott schaut auf unseren Gehorsam. Der Speisemeister ist hier die wichtigste Person in diesem ganzen Geschehen. Auch wenn du Jesus lieb hast. Auch wenn es von Jesus ausgegangen ist, die Sache. Auch wenn die Knechte hart gearbeitet haben. Aber der Speisemeister bestimmt es. Weißt du, der gute Wille reicht bei vielen nicht aus und reicht auch nicht aus. Oder der Einsatz oder die Arbeitskraft, sondern dieser Gehorsam, sich so hinzugeben und sagen, testen Sie mal, was sagen Sie dazu? Auch die Sehnsucht reicht noch nicht aus. Weißt du, die Bitte reicht noch nicht aus. Maria, geh zu Jesus, aber Jesus macht gar nichts. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich habe ganz anderen Weg, ganz andere Methode. Auf dieser Welt braucht alles eine offizielle Beglaubigung. Weißt du, wenn Leute dann aufstehen, ich bin geheilt. 3 Tage vielleicht. Und morgen sind sie wieder krank und müssen operiert werden. Verstehst du so viele Dinge? Weißt du, die Wunder müssen bestätigt werden vom Arzt, vom Psychologen womöglich. Und meines Erachtens, auch der Pastor hat eine ganz wichtige Funktion. Leute, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ruhig. Der Segen muss bestätigt. Ja, der Herr hat dich gesegnet. Der Herr hat dein Herz gesehen. Ich denke nur, die Hanna im Tempel, als sie da um den Jungen gebeten hat, diesen Samuel, wo sie nachher später bekommen hat, da kommt der Priester und sagt, Frau, jetzt, wir müssen schließen. Und du flänzt da und heulst, bist verheult, bist du betrunken? Hast du so tief ins Glas geguckt? Schwester, was ist mit dir los? Und dann sagt sie, Eli, das war ja ein ungläubiger Priester sogar. Weißt du, manche Leute denken, nur Gläubige können bestätigen. Der Eli war blind sogar noch dazu, ahnungslos, verstehst du? Und dergleichen. Priester, deine Magd hat so viele Probleme, deine Magd liebt den Herrn und sucht Antwort von Gott. Kann der Herr mir eine Antwort geben? Also wenn das so ist, geh hin in Frieden, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Die geht nach Hause, wird schwanger und kriegt diesen Propheten Samuel, wird sogar der Nachfolger vom Eli. Du siehst, so geht es. Dieser eine bestätigt. Die Bestätigung des Segens. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Auch wenn er für 5 Minuten mal Licht gehabt hat. Egal. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn einen Fall gehabt. Ich komme von Kiel, bin die ganze Nacht durchgefahren, komme nach Hause und dann klicke ich Anruf. Oh, Pastor, bist du am Telefon? Ja, habe ich gesagt, ich bin am Telefon. Um was geht's denn? Ich bin im Sterben, bin schwer krank. Ich habe gesagt, kein Problem. Bist du katholisch? Die war katholisch. Bist du katholisch? Ja. Oh, das ist kein Problem. Euer Priester muss Tag und Nacht arbeiten. Dann geh hin zu deinem Priester, und es war 60 Kilometer auseinander, die wohnte in Marbach damals. Und so geh zu deinem Priester und der soll mit dir beten. Aber der Priester glaubt nicht an Zeichen und Wunder. Habe ich gesagt, das ist kein Problem. In meiner Bibel steht nicht, dass ein Priester an Zeichen und Wunder glauben muss. In meiner Bibel heißt es, jemand krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Und wenn du katholisch bist, ist dein katholischer Priester ist dein Ältester. Geh hin. Und dann geht sie hin, in Not, weil niemand anders hilft. Pass mal, du, das kommt nicht runter. Und jetzt muss sie zum Priester gehen. Klingelt, kommt der Priester im Morgenmantel raus und sagt, was kann ich für Sie tun? Sagt er, wissen Sie, ich bin schwer krank, ich kriege keine Luft. Verstehst du? So hat sie gegackst und gestottert. Dann sagt, kommen Sie rein. Aber wir haben das Krankengebet, die Krankensalbung, aber nur für Sterbende. Aber ich sterbe. Salben Sie mich. Und dann hat sie das Sterbesakrament bekommen, wurde gesalbt und die hat noch jahrelang gelebt. Der Priester war verblüfft, hat nachher später gefragt, ja, wie sind Sie drauf gekommen, mich zu rufen? Dann sagt er, der Pastor in Heilbronn hat gesagt, ich soll zu meinem Priester gehen und der soll für mich beten. Dann sagt er, Pastor Matutis, ich glaube, ich habe die Heilungsgabe. Haben Sie Bücher über Krankenheilung? Dann habe ich ein paar Bücher geschickt. So können 2 gesegnet werden, nicht nur eine. Und dann habe ich von Osborn das Buch Krankenheilung ihm geschickt und so weiter. Und dann lese ich dann eines Tages in der Zeitung in der Hauptkirche Krankensalbung. Der hat nichts anderes gemacht, der hat Leute in den Rollstuhl alle eingeladen und hat nur die Kranken gesalbt. Und was Gott getan hat, also bin ich überzeugt, Gott hat gewirkt. Wenn Menschen anfangen, Gott zu gehorchen, Gott wirkt. Der hat Krankensalbung gemacht. Und das hat sich ständig wiederholt. Also ein paar Mal habe ich in der Zeitung gelesen, dass er Gottesdienste, spezielle Gottesdienste für Kranke und Mühselige gemacht hat. Toll. Toll. Wir müssen nur Gott gehorchen. Viele wollen nur eine Privatreligion und so weiter, ohne den Speisemeister kochen. Geh hin, hab den Glauben und Mut zu deinem Pastor, wo du auch bist. Manche Leute schreiben mir von, was weiß ich, vom Bodensee, bitte beten Sie für mich. Die sollen lieber zu der Kirche um die Ecke gehen und dort den Priester oder Pfarrer fragen, bitte beten Sie für mich. Was glaubst du, dem sein Glaube wird gestärkt und dein Glaube wird auch gestärkt. Aber da glaubt nicht an Wunder. In meiner Bibel steht nicht, dass wir großen Glauben haben müssen, sondern wir müssen nur gehorchen. Wir müssen nur gehorchen. Das andere macht der liebe Gott. Und wenn wir das nicht tun, so gibt es dann komische Sachen kommen raus. Deshalb gehorche Gott in den Kleinigkeiten, in kleinen Dingen. Wenn wir aus Wasser Wein kriegen wollen, müssen wir den Weg Gottes gehen, müssen wir warten, was Jesus uns sagt. Und wenn du mich anrufst, dann sage ich so, mach das und das. Ich habe aus Bremen jetzt jeder Tage oder vor kurzem meiner Frau was gesagt, die soll das und das machen. Und die ist so verblüfft, dass das so funktioniert. Ich habe gesagt, geh zu der nächsten Gemeinde um die Ecke. Du musst nicht nach Berlin kommen. Die wollte nach Berlin kommen. Ich will nicht unbedingt die Leute nach Berlin, dass sie kommen. Die sollen dorthin gehen, wo sie wohnen. Gott ist derselbe, da wo du wohnst. Und es ist viel besser, dass du dort deine Hilfe erfährst, wo du wohnst, als statt, dass du hier, was weiß ich, von Österreich herkommst oder Salzburg herkommst, wo die Leute alle herkommen wollen. Die brauchen nicht herkommen, die sollen zu Gott gehen. Und Gott ist um die Ecke. Gott ist um die Ecke. Gar nicht so weit weg. Er ist näher als die Luft, die du atmest. So nur nebenbei. Wir müssen also die Offenbarung von Gott haben und ja, kann man das? Ja, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Habe ich gesagt, das ist vollkommen egal. Heute ist es ein bisschen so weltlich, dass da wird niemand gefragt, ob du aus der Kirche ausgetreten bist und nicht. Der Pfarrer ist froh, dass du zu ihm hingehst, dass du ihn fragst, sonst fragt keiner nach ihm. Und sonst kümmert sich niemand um ihn. Verstehst du, der ist froh. Was glaubst du, der bedankt sich sogar. So wie der eine da aus Marbach, der rief mich an, Herr Matutis, ich bin so verlegen, in so einer Verlegenheit. Wie soll ich das machen? Oder ich habe die Gabe der Krankenheilung. Und manche hat eine Gabe und die wird nicht erweckt, weil Christen schlafen und verschlafen die Stunde Gottes. So, warte auf Gottes Stunde, bis Gott was zulässt. Es geht nichts mehr, da kommt keiner, da hilft keiner, da macht niemand mehr mit. Und jetzt musst du etwas tun, was mache ich dann? Renn nicht zu Geistheilern. Die Geistheiler sind alle vom Teufel, in aller Liebe. Die sind alle vom Teufel. Weißt du, Gott hat seine Gemeinde, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und in der Gemeinde sind gesetzt Propheten, Evangelisten, Lehrer, auch halbtote Pastoren in aller Liebe. Verstehst du? Die vielleicht nicht an Gott glauben, aber vielleicht sind sie gläubiger, als du denkst. Die können sich nur nicht outen, dürfen ja gar nicht. Hier der Musikant von der Nachbarkirche, evangelischer Kirche, der sagt, Herr Matutis, ich bin mit Ihnen auf der gleichen Linie, ich bin auch groß getauft. Aber von wem? Im Jordan. Ich bin extra runtergefahren, um mich dort taufen zu lassen. Das war einer meiner Ziele. Verstehst du? Leute, die Stillen im Lande sind oft der Segen. Die Stillen im Lande. Du musst nicht den, wo am lautesten schreit, da zu irgendeinem Superstar, Charismatiker oder sonst was. Nein, geh um die Ecke. Der Nikodemus und Josef von Arimathäa waren die stillen Nachfolger Jesu. Die haben Jesus vom Kreuz geholt. Die ganzen frommen Brüder und Schwestern, da war keiner da, die waren alle feige und haben Angst gehabt. Aber Nikodemus und Josef von Arimathäa gehen zu Pilatus und sagen, könnten wir den Leichnam Jesu beerdigen? Ich habe ein Grab frisch gehauen, könnte ich ihn reinlegen? Manche geheime Nachfolger Jesu, weißt du, die so im Stillen arbeiten, im Verborgenen wirken. Und ich habe euch gesagt, das Wunder passierte im Verborgenen. Diese Transformation, das ist die Kostprobe. Und das löst eine ganze Lawine des Segens aus. Diese Veränderung im Verborgenen. Erst nachdem der Speisemeister sein Urteil gesprochen hat und gesagt, sag mal, Bräutigam, komm mal her, kannst du mir das erklären? Wenn Gott wirkt, gibt es keine Erklärung. Ob du das glaubst oder nicht, es ist so. Das Wunder passiert, sobald der erste Schluck. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt es. Das Wasser. Aber der wusste nicht, dass es Wasser gewesen ist. Der Speisemeister wusste nicht, dass es Wasser gewesen ist. So steht es in meiner Bibel. Und ich glaube, dass die Bibel nicht lügt. Dass es die Wahrheit ist. Der wusste nicht, wo das Wasser geschöpft wurde oder was das war oder was das gewesen ist. Und erst durch die Freigabe des Speisemeisters, nicht durch Jesus und auch nicht durch den Heiligen Geist, Entschuldigung, aber ich möchte das ganz bewusst sagen für manche überspannte Christen, extreme Christen, der Speisemeister hat den Schlüssel gehabt. Sag mal, Er ist der Feinschmecker. Er wusste, was das ist, dass es ein sehr guter Wein ist. Nicht nur irgendein Wein, sondern der beste Wein. Nicht ein verschnittener Wein mit ein bisschen gepanscht. Es gab ja zur Zeit lang diese Weinpanscherei und so weiter, was von Italien da Wein kam. Nein, das ist keine Panscherei. Das ist der beste Wein, den es gab. Er wusste, was Wein ist und so weiter. Er hatte Weinerfahrung. Und das ist so wichtig, dass du wirklich aus der Hand der Experten hörst. An ihnen ist wirklich ein Wunder passiert. Kann man sagen, was wollen? Wir gucken die Bilder an und die Bilder, Röntgenbilder. Das ist ein Wunder. Und der Arzt sagt dir, und deshalb ich möchte auch immer betonen, auch wenn wir beten, dass Gott an uns arbeitet, aber der Arzt muss bestätigen, dass die Heilung stattgefunden hat. Und nicht, ja, ich habe keine Schmerzen, vielleicht kommen auf der anderen Seite nachher die Schmerzen raus. Passiert alles. Die eine Seite ist weg, der Arzt muss bestätigen, sie sind geheilt. Als mein Vater geheilt wurde, der musste dreimal zum Spezialisten, so früher hieß es dieses Vertrauensarzt, aber der musste extra ein paar Tage dorthin, der wurde untersucht, Hämatitis, wir finden nichts mehr, sie sind geheilt. Und mein Vater wollte unbedingt noch arbeiten und hat noch 15 Jahre gearbeitet. Der wollte kein Frührentner sein. Er wollte arbeiten. Er sagte, ich möchte anständig in die Rente gehen, mein verdientes Geld haben, wohlverdientes Geld. Und das hat er gemacht. Untersucht. Das glauben wir nicht, das können Sie einbilden. Man kann sich so viel einbilden. Aber wenn Gott was getan hat, das ist getan. Weißt du, man kann sagen, die haben sich eingebildet, das wäre Wein gewesen. Nee, der Speisemeister hat bestätigt, was das gewesen ist. Der Speisemeister hat es freigegeben. Man kann weiter Wasser trinken oder auch Wein trinken. Weißt du, wenn der Speisemeister sagt, es ist Wein, dann ist es Wein. Er ist es, muss es verantworten. Und es reicht nicht aus, dass Jesus dir was sagt, oder dass die Knechte was sagen, oder dass die Maria was sagt. Der Speisemeister muss sagen, Leute, jetzt haben wir etwas noch, das Beste kommt jetzt noch. Das Beste kommt jetzt noch. Und genau das ist es, was passiert. Man kommt, wenn man im Reich Gottes ist, wenn man von Gott was will oder verwandelt werden möchte, von Kaulquappe zum Frosch, von Raupe zum Schmetterling, dann muss man zum Fachmann gehen. Und der Fachmann erklärt, sonst denkst du, da kriege ich nur Würmer rum. Verstehst du, oder diese Kaulquappen, das sind nur Viecher. Das geht nicht, sowas funktioniert nicht. Aber ein Biologe kann das erklären, was das ist und wie das funktioniert. Und so viele Leben ohne Bestätigung, ohne Beglaubigung, ohne Beurteilung, ohne Bewertung. Was ist das? Und du kannst nicht jeden glauben. Als ich den Heiligen Geist empfing und in Zungen redete, ich habe gedacht, ich bin krank. Blem, blem. Verstehst du denn? Ich konnte in kurzer Zeit mehrere Sprachen hintereinander. Weißt du, ich habe Jesus gelobt und gepriesen. Jetzt gehe ich zu meinem Seelsorger, meinem Pfarrer. Und er war Pastor von 900 Mitgliedern. So gehe ich hin und muss mal sich anmelden in der Sprechstunde. Und dann gehe ich hin und erzähle ich, was mit mir. Mit mir ist etwas Komisches passiert. Wenn ich bete, es kommt über mich und ich spreche verschiedene Sprachen. Denke manchmal, es ist Französisch, vielleicht Chinesisch oder was weiß ich auch. Weiß gar nicht. Fragte, sind Sie mit Pfingster zusammengekommen? Ich habe gesagt, weiß ich nicht, ich kenne Jehovas Zeugen, neuapostolischer Pfingster. Kenne ich nicht. Was sind das für Leute? Er sagte, die sprechen in Zungen, aber das ist alles von unten. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Der hat mich, mein Speisemeister, der hat mich fertig gemacht. Ich gehe nach Hause, denke, jetzt bist ehrlich, suchst Gott, liebst den Heiland, bittest um Gnade und um Hilfe und jetzt kriegst du einen Dämon. Und ich habe vielleicht 3 Wochen nicht mehr gebetet. Ich habe gesagt, du wirst betrogen. In christlichen Kreisen stimmt, was Karl Marx gesagt hat, Opium fürs Volk. Verstehst? Habe ich gedacht, das ist so. Und dann gehe ich durch die Stadt. In Augsburg war das, in der Morellstraße. Und dann höre ich mit Tamburin, es ist Kraft, Kraft, Kraft. Und die klatschen und was weiß ich. Denke ich, sowas Fröhliches kenne ich gar nicht. Was ist denn da los? Und ich bin den Sound nachgegangen im ersten Stock. Da waren so ein paar Leutchen, ein alter Mann. Und als ich dann reinkam, haben sie noch ein Lied gesungen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär, ein Ehepaar. Die sangen das Lied und die waren so verklärt. Da habe ich gedacht, Mensch, das sind Christen. Und dann sagt er, am Schluss der Pastor, wenn jemand Fragen hat, Geistestaufe haben möchte, sonst was, der soll zurückbleiben. Und ich blieb auch zurück. Obwohl ich kurz am Schluss reingekommen bin, blieb zurück und sagte, sagen Sie mal, was ist Geistestaufe? Und dann sagte er mir, sprechen in anderen Sprachen. Und dann war ich schon so vergiftet, von einem einzigen Gespräch war ich so vergiftet. Wenn du an den falschen Seelsorger geratest, wirst du vergiftet, in aller Liebe. So, du musst gucken, ob das ein guter Seelsorger oder ein schlechter Seelsorger ist. Ich war so vergiftet, habe gesagt, das ist alles vom Teufel. Der hat mir aufgezählt, in Samarien sprachen sie in Zungen, in Jerusalem sprachen sie in Zungen und Paulus sprach in Zungen und so weiter. Sagt sogar, ich rede mehr in Sprachen wie alle anderen zusammen. Und hat er mir erklärt, gesagt, alles von unten, alles vom Teufel. Dann sagt der Bruder, ich bete nicht mit dir, geh nach Hause, knie dich hin und sag, lieber Gott, war das von dir, lass es kommen, war das nicht von dir, halt es fern. Ich gehe nach Hause, knie mich hin, ich habe gar nicht lange gebetet, ein paar Sekunden, ein paar Minuten und plötzlich kommt die gleiche Freude, der gleiche Geist und seitdem weiß ich, nicht weil mich irgendjemand belehrt oder gelehrt oder mir was aufgeschwungen und aufgeschwätzt hat, sondern der Heilige Geist ist über mein Leben gekommen. Aber der eine war falscher Speisemeister, vom Teufel, von unten und gleich, die waren in 3, 4, 5 Minuten fertig, von unten keine Diskussion mehr. Weißt du, ein richtiger Speisemeister kostet. Lässt es zergehen, zerkauen. Und dann sagt er, das ist von Gott. Und ich war so geschockt. Ich bete mit dir, mit ihnen gar nicht. Der war passiert mit mir. Ich bete mit ihnen gar nicht. Gehen Sie nach Hause, knien sich hin, sagen Sie, Gott war das von dir, lass es wiederkommen. Und es kam wieder und es ist immer noch bei mir. Halleluja. Lob und Dank. Lob und Dank. Du brauchst den richtigen Speisemeister, nicht irgendeinen Zauberer. Und nicht irgendjemand, der irgendwas dir vorgaukelt und dir was erzählt. Weißt du, man kann so viel einem erzählen, du musst selbst dich überzeugen, ist das so? Und dieser eine Bruder, der war ein ehrlicher Bruder, ein aufrichtiger Bruder. Weißt du, der hätte sagen können, warten Sie mal, ich lege Ihnen die Hände auf, jetzt werden Sie jetzt überzeugt werden. Nicht er hat mich überzeugt, sondern der Heilige Geist hat mich überzeugt. Herr Jesus hat mich überzeugt. Und so, deshalb weiß ich, was sicher und garantiert ist und was handfest ist, so ein Wein kriegst du nirgendwo. Und er muss nicht lernen, dies und jenes so zu tun. Gott gibt den Seinen, aber du musst ehrlich sein, aufrichtig sein, gehorsam sein. Und ich habe gleich, bin nach Hause, den kürzesten Weg genommen, hingekniet und gesagt, lieber Gott, gib mir, wenn es von dir war. Wenn es nicht von dir war, ich will damit nie was zu tun haben. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lasst uns an Gott aufschauen, auf Jesus anschauen, aufschauen und sagen, Herr, ich brauche eine Verwandlung. Und jeder von uns braucht irgendwo eine Verwandlung, dass du von der Kaulquappe zum Frosch wieder wirst und dass du neue Organe, total neue Organe, neue Sehnen, neues Hören, neues Fühlen, neues Wesen bekommst, neue Art und neue Natur, dass du diese alte, menschliche, irdische, verdorbene, sündige Natur zurücklassen kannst und kannst sagen, jetzt, ich bin aus der Raupe ein Schmetterling zum Lob und Ehre Gottes. Halleluja. Vater, ich segne meine Geschwister und preise deinen Namen über jeden, der hier ist heute Abend. Und ich möchte dich bitten, begegne jedem Einzelnen in deiner Kraft und in deiner Gnade. Und wir brauchen diese Verwandlungswunder. Herr, und du zeigst als nächstes, was das nächste ist, was der nächste Schritt ist. Denn nur so, Schritt für Schritt, erreichen wir das Ziel unserer Berufung. Das Ziel unseres Glaubens. Heil und segne meine Geschwister und lass deine Hand über ihr Leben sein, dass wenn sie nach Hause gehen, dass sie wissen, ich bin Gott begegnet. Gott hat zu mir geredet. Gott hat sich mir offenbart. Ich habe etwas von dem Licht Gottes erlebt in der Gnade Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.